You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Damit herzlich willkommen zu den Antifa-News für diesen 22. März. Wir schauen diesmal auf einen Polizeigroßeinsatz in einem Geflüchtetenlager in Donauwörth in Bayern. Anlass war die zuvor gescheiterte Abschiebung einer Person sowie Proteste dagegen. Ein Vorfall, der wieder einmal Licht auf die Sonderbehandlung, der tagtäglich viele Geflüchtete in vielen deutschen Lagern, nicht nur in Bayern, unterworfen sind. Außerdem möchten wir einen Blick nach Ungarn wagen. Da möchten wir auf ein aktuelles Urteil im Fall Röschke 11. Davon möchten wir berichten. Doch zuerst erwartet euch ein Rückblick auf die Buchmesse, welche ja am Sonntag endete.
Das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche für Leser, Autoren und Verlage. Genau so wirbt die Leipziger Buchmesse für sich und die fand ja am letzten Wochenende statt. Ein Ereignis ist diese Buchmesse auch für Nationalisten. Denn mehrere rechtsradikale Unternehmen haben sich an dieser Buchmesse beteiligt. Über die Ansichten des Umgangs mit ihnen gibt es doch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder bei den Buchmessen Proteste, egal ob Frankfurt oder Leipzig. Es gab vor allem Auseinandersetzungen um den Verlag von Götz Kubitschek, denn in Frankfurt kam es ja im Herbst auch zur verbalen, körperlichen Auseinandersetzung. Mit dabei bei der Leipziger Buchmesse war in diesem Jahr Thorsten Hanel vom Miteinander e.V.
Das war die Position der Messe und ich glaube auch der Mehrheit in den Medien. Man kann diese rechten und, ich würde sagen, um sie korrekt zu bezeichnen, teilweise faschistischen Verlage nicht ausschließen, weil die Meinungsfreiheit so weit geht, dass man alles, was eben noch legal ist, also was nicht strafbar ist, eben auch sagen und präsentieren sollen, dürfen, muss. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was da die richtige Position ist. Fakt ist, dass das, was dann auf der Messe passiert ist, also eine Stimmung, die teilweise sich anfühlte wie in einem Fußballstadion oder eben bei einer Neonazi-Demo, ganz sicher nicht dazu geeignet ist, die Auseinandersetzung auf eine sinnvolle Art zu führen. Also es kam zu massiven Provokationen von Rechten, dass es überhaupt keine Grenzen mehr gibt zwischen den unterschiedlichen Spektren, also zwischen den sich selbst nennenden Nationalkonservativen oder Konservativen bis hin zu militanten Neonazis. Das alles war dort wieder vertreten, mittendrin die NPD mit einem Stand. Und es war sowohl von der Praxis, also wie dort Leute bedroht wurden, wie Gerangel entstand, wie hin und her gebrüllt wurde, bis hin zu den politischen Aussagen, die wirklich sehr, sehr klar waren auf den Podien und eben auch in den Büchern, was dort veröffentlicht wird, mit welcher Selbstverständlichkeit Rechte ihre Umsturzpläne dort zum Beispiel diskutieren können öffentlich, glaube ich, dass das mit Meinungsfreiheit nicht mehr allzu viel zu tun hat.
Ja, soweit Thorsten Hanel von Miteinander e.V. über das, was in der Leipziger Buchmesse da vor einigen Tagen passiert ist. Es gab auch eine Initiative, die Proteste gestartet hat. In Leipzig zum Beispiel haben am vergangenen Mittwoch hunderte Menschen demonstriert. Man werde es nicht hinnehmen, dass rechte Ideologen auf der Buchmesse ihren Unsinn verbreiten würden, so die Initiatoren der Initiative. Mehrere unabhängige Verlage und hunderte Einzelpersonen haben dann den Aufruf auch unterzeichnet gegen rechte Stimmungsmacher auf der Buchmesse. Diese Initiative hat dann auch kritische Veranstaltungen organisiert, hat ein Crowdfunding organisiert, wo einiges an Geld zusammengekommen ist. Allerdings sind die teilnehmenden Verlage eher klein. In der größeren Öffentlichkeit sind da nur eher wenige bekannt.
Gut, man muss dazu sagen, es gab ein paar mittlere Verlage, zum Beispiel die Büchergilde Gutenberg hat sich angeschlossen. Aber es ist tatsächlich so, das ist ein Teil meiner Kritik. Ich fand die Initiative gut und wichtig, auch das, was passiert ist. Das Problem ist aber, dass genau das passiert ist, was ja seit Jahrzehnten passiert ist, die Auseinandersetzung mit Rechtsextremen, mit faschistischen Strategien und mit diesem Dominanzverhalten eigentlich Linken überlassen wird, um dann im Nachhinein wieder sagen zu können, es läuft ja auf so eine Links-Rechts-Auseinandersetzung hinaus. Da hat Verlage gegen Rechts versucht, sehr vernünftig zu sagen, es geht tatsächlich nicht um ein Verbot. Das ist eine Frage, die man prüfen muss, weil natürlich ist es widerlich, diese Stände dort zu sehen. Es geht aber eben stärker um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und die muss eben auch dazu führen, dass dieser Mitte, die ja immer so rumwabert in den Diskussionen, dass die stärker begreift, worum es da eigentlich geht. Also welche Inhalte diese Verlage verbreiten, auch mit welcher vulgären Sprache. Das kommt ja alles dazu. Also Leute, die sich als wahnsinnig intellektuell geben, fangen da an rumzurotzen auf eine Art und Weise, die wirklich widerlich ist.
Oliver Zille, das ist der Chef der Leipziger Buchmesse, hat sich dazu natürlich auch geäußert und er meinte, wir, die Leipziger Buchmesse, sind einer der wenigen analogen Orte, wo eine Auseinandersetzung mit rechten Ideen stattfinden kann. Thorsten Hanel hat da ein paar Einwände.
Es wäre zum Beispiel am Antaios-Stand oder am Kompaktstand eben auch am Donnerstag oder am Freitag vorbeikam und sich da irgendwie zu sehr genähert hat und so aussah, als würde man nicht zu den Fans der Verlage gehören, wurde schon abgefilmt, wurde von Security beäugt, Leute oder Diskussionen oder Versuche von Diskussionen wurden teilweise unterbrochen, Leute sind zur Seite geschoben worden und so. Das heißt, auch da gab es eine relativ aggressive Stimmung an diesen rechten Ständen. Es gab verschiedene Veranstaltungen, die sich mit dem Thema, wie weit kann oder soll Meinungsfreiheit gehen, wie sinnvoll oder wie kritisch muss man die Präsenz dieser rechten Verlage sehen, ist sich bei Veranstaltungen beschäftigt worden. Oder am Samstag gab es eine Diskussion, wo eben Kubitschek, Kosica mit einer größeren Entourage versucht haben, mitzudiskutieren oder zu stören. Und mit dem üblichen Argument, was sie immer bringen, was sie auch in Frankfurt schon gebracht haben, ihr redet ja immer über uns, aber nicht mit uns. Und Andreas Speit, ein bekannter Autor, der relativ oft über rechte Strukturen schreibt, hat dann gesagt, nee, wir sind hier gerade im Podium, Sie können nachher gerne Fragen stellen und dann können wir gerne diskutieren. Das ist nicht gemacht worden. Die Gruppe zog sich zurück und ist sozusagen weitergezogen. Es gibt ja diese linken Verlage, die relativ eng zusammenstehen. Dort tauchten eben auch Gruppen auf, die provoziert haben und Kubitschek hat sich dort aufgeregt, dass nicht mit ihm geredet wird und sowas alles. Was sie auch ganz offen gesagt haben im Vorfeld und auch im Nachhinein, ist Raumnahme. Sie wollen Einfluss gewinnen, sie wollen das, was sie sich einbilden, dass sie größer werden, wichtiger werden. Das wollen sie eben auf den Messen auch zeigen, demonstrieren. Da muss man sagen, das ist ihnen tatsächlich gelungen.
Nun gab es in den letzten Tagen immer wieder Diskussionen über den richtigen Umgang mit den Verlagen bei der Leipziger Buchmesse. In der Zeitschrift Freitag gab es zum Beispiel einen Hinweis, dass die Aufmerksamkeit, dieses Aktivistische, nicht der richtige Weg sei. Man solle die Rechten noch einfach ignorieren. Zitat, würden all jene, die jetzt wort- und gestenreich die Gefahr von rechts beschwören, einfach gar nichts tun, wäre in bester taoistischer Manier alles getan. Ohne ihre Feinde werden die Rechten schließlich auf sich selbst zurückgeworfen.
Ja, das ist von Herrn Leo, der seit Monaten durch die Lande zieht und dafür wirbt, mit Rechten reden zu müssen und dass das ein großer Erkenntnisgewinn wäre. Tut mir leid, ich verstehe die Position nicht. Ich verstehe die Position sehr wohl und es hat sich für mich am Samstag vor Ort auch so angefühlt, dass es ein Dilemma ist. Ich finde Proteste gegen faschistische Positionen in der Öffentlichkeit immer und überall legitim und wichtig. Einfach weil, wenn man sich näher anguckt, was die Strategien sind, geht es genau darum, Raum zu gewinnen, unter glatten Lügen die Leute einzulullen. Aber man wird doch heutzutage, und das noch sagen dürfen, ist ein schöner Satz, dass Leute einfach lügen, dass sie spinnen. Samstag war davon geprägt, dass sich schon gegen Mittag spätestens dort die rechten Akteure, ganz viele Leute aus dem IB-Umfeld, ich würde sagen mehrere Dutzend, schon gesammelt haben. Und man hat gesehen, dass die Stimmung angeheizt wurde. So, es war völlig klar, dass es Auseinandersetzungen geben würde. Also dieses sich gegenseitig anbrüllen und vor Ort quasi in die Falle tappen, die Nazis dort auslegen, fühlt sich jedenfalls irgendwie doof an. Allerdings kann ich gerade noch nicht so richtig sagen, was die richtige Methode ist. Fakt ist, dass die ganze Auseinandersetzung hätte anders laufen können, wenn zum Beispiel die Messe das getan hätte, was sie vorher angekündigt hat, dass sie nämlich konsequent dagegen vorgeht, wenn Menschen bedroht wären, wenn faschistische, rassistische, chauvinistische und so weiter Positionen vertreten wären, weil die sind dort sehr offen vertreten worden. Da gab es keine rote Linie oder sowas. Ich würde sagen, da sind einige überschritten worden.
Ja, soweit Thorsten Hanel von Miteinander e.V., der auch bei der Leipziger Buchmesse mit vor Ort war und die Diskussion darüber, inwieweit man kostenlose PR für rechte Verlage macht, durch Proteste auf so einer Buchmesse, die sind sicherlich nicht beendet. Und man kann gespannt sein, wie es dann zum Beispiel in Frankfurt bei der nächsten Buchmesse im Herbst aussieht.
Darüber, wie widerwärtig und unmenschlich die Bedingungen für Geflüchtete in sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen, Transitzentren oder eben Abschiebelagern und Ähnlichem sein können, darüber wird zumindest in den linken Medien immer wieder berichtet. Man hört von ungenügender medizinischer Versorgung, mangelndem Zugang zu Anwältinnen und Anwälten, schlechten Essen. Den Geflüchteten wird zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oft nicht einmal die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Sachen zu kaufen. Stattdessen werden sie durch Lebensmittelgutscheine dazu gezwungen, an bestimmten Orten einzukaufen und sie können nicht immer das einkaufen, was sie wollen. Sie dürfen nicht arbeiten, keine Ausbildungen beginnen. Kindern wird in vielen Fällen verwehrt, die Schule zu besuchen. Und die Menschen können dazu gezwungen werden, bis zu 2 Jahre lang, also für 24 Monate, unter diesen Umständen in solchen Unterkünften zu leben. Und gegen solche Lebensbedingungen regt sich auch Widerstand seitens der Betroffenen. Davon hört man aber leider viel zu wenig. Immer wieder gehen Geflüchtete auf die Straße und fordern ihr Recht zu bleiben, ihr Recht zu arbeiten, ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Auch Geflüchtete in Donauwörth haben gegen ihre Lebensbedingungen und für ihre Rechte protestiert. So wurden dort lange Zeit die 80-Cent-Jobs und die Deutschkurse in der Erstaufnahmeeinrichtung bestreikt.
Wir haben immer wieder Treffen mit den Behörden. Am 1. März fand das letzte dieser Treffen statt, wegen unserer Forderungen zu unserem Leben innerhalb und außerhalb des Camps. Die Behörden baten uns, unsere Forderungen aufzulisten, und wir listeten sie alle auf. Wir sagten ihnen, wir brauchen eine Erlaubnis, zu arbeiten und Steuern zu zahlen, wie die anderen. Dafür sind wir hier. Wir wollen einen Flüchtlingsschutz in Deutschland.
Die Leute kriegen so eine Karte, da ist ein Magnetstreifen drauf. Da wird nicht nur Eingang und Ausgang kontrolliert, sondern mit dieser Karte bezahlen sie auch beim Mittagessen in der Kantine. Das heißt, da kann jeder aus dieser ganzen Behördenriege kann dort drauf gucken, war der beim Mittagessen oder war der beim Arte des Abendessen geschwänzt, ja? Und dann diese Sozialleistungsentzugskiste, wo die Leute dann quasi nur noch das Essen und das Bett und irgendwie ein Stück Seife kriegen. Das ist in unseren Augen eine menschenverachtende Politik gegenüber Flüchtlingen, wo diese Flüchtlinge einfach als Stückgut behandelt werden, die gefälligst da auch sitzen bleiben sollen, bis sie möglicherweise dann zur Abschiebung gebracht werden.
So beschreiben Geflüchtete aus Donauwörth und der Bayerische Flüchtlingsrat die Situation. Aber die Geflüchteten haben sich nicht nur gegen ihre Arbeits- und Lebensbedingungen gewehrt, sondern sie haben auch gegen eine Abschiebung in ihrem Haus protestiert. Eine Person sollte letzte Woche Mittwoch, den 14. März, zwischen 3 und 4 Uhr morgens abgeholt und abgeschoben werden. Allerdings war die Person nicht anzutreffen. Die Polizei beschloss daraufhin, nicht nur bei den anderen Menschen im Haus zu klopfen und zu fragen, wo die Person sei, sie lösten zusätzlich den Alarm aus und weckten alle Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung.
Der Alarm ging los, im ganzen Camp. Alle wachten auf, standen auf und fragten, warum die Polizei da war. Wenn du jemanden suchst und ihn in seinem Zimmer nicht findest, ist es besser, du gehst und kommst an einem anderen Tag wieder. Aber sie klopften bei allen Leuten. Wir forderten sie auf, zu gehen. Ihr habt niemanden gefunden, also ist es besser, wenn ihr geht. Das hier ist kein Abschiebungslager. Wir alle gingen hinaus, die Araber und die Gambier. Denn die Leute waren in ihrer Nachtruhe gestört. Niemand schlief. Wir baten sie also zu gehen. Und sie gingen.
Am Nachmittag nach der misslungenen Abschiebung kam die Polizei dann mit knapp 200 Beamten, Hunden und Tränengas zurück. Sie umstellten die Häuser, in denen die Geflüchteten untergebracht waren. Menschen mussten in ihren Zimmern bleiben, die Türen wurden verschlossen. Dann durchsuchte die Polizei ein Zimmer nach dem anderen, wobei auch Menschen verhaftet wurden. Sie fahndeten nach mindestens 29 Personen mittels einer Namensliste, die am Morgen unter Hilfestellung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und des Sicherheitsdienstes erstellt worden war. In einer Erklärung der Betroffenen heißt es dazu, die Polizei habe in den Zimmern Pfefferspray und Tränengas eingesetzt. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat beschreibt das Vorgehen der Polizei als nicht nachvollziehbar.
30 Personen wurden insgesamt verhaftet. Es gab einige Auseinandersetzungen. Einige von den Flüchtlingen sind auch verletzt worden. Und irgendwie eine Person ist jedenfalls richtiggehend in Untersuchungshaft genommen worden. Der wird Rädelsführerschaft, Landfriedensbruch und so weiter vorgeworfen. Wir vermuten, dass es gegen viele Flüchtlinge den üblichen Anklagepunkt Widerstand gegen die Staatsgewalt geben wird. Man stellt sich vor, das würde in einem normalen Mietshaus mit ganz normaler Wohnbevölkerung passieren. Auch da wäre es mit Sicherheit so, dass manche Leute protestieren würden, manche Leute würden sich nicht von der Polizei einfach ins Zimmer einsperren lassen und so weiter. Da gäbe es sicherlich auch einiges an Widerstand gegen die Staatsgewalt, vor allen Dingen, wenn niemand von dieser Staatsgewalt bereit ist, zu erklären, worum es denn wirklich geht. Ja. Und das ist für uns ein völlig unverhältnismäßiges und letzten Endes einfach auch rassistisches Verfahren.
Und nicht nur das. Die Polizei kam gemeinsam mit den Verwaltern der Unterkunft, mit den Maltesern und gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der Unterkunft. Die hatten ihnen auch geholfen, die Liste von Menschen zu erstellen, die festgenommen werden sollten. Was auch zeigt, dass vermeintlich soziale Verbände wie die Malteser allzu oft dazu genutzt werden, absolut unsoziale Maßnahmen durchzuführen. Menschen, die vielleicht ursprünglich mit dem Wunsch zu helfen zu den Maltesern oder zu anderen Hilfsorganisationen gegangen sind, werden zu Handlangern des Systems gemacht. genauso wie das THW bei G20 in Hamburg zu Helfern der Polizei gemacht wurde. So wie es im Konzept zivile Verteidigung bereits vorgezeichnet wurde, das im Sommer 2016 vom Kabinett beschlossen worden war. Dort wird festgeschrieben, dass Sanitäter oder das THW im Krisenfall unter das Kommando der Bundeswehr gestellt werden können. Und für eine solche Situation werden das THW und die Malteser bereits bei G20 oder in den Lagern für Geflüchtete vorbereitet. Der Vorfall in Donauwörth steht beispielhaft für Entwicklungen in der BRD, die zu immer mehr Repression und mehr polizeilicher Willkür führen. Einige der verhafteten Personen waren solche, die sich früher bereits mit den Behörden getroffen und ihre Rechte eingefordert hatten. Und nun wurde die nicht gelungene Abschiebung dazu genutzt, massiv gegen diese Geflüchteten vorzugehen, die ihre Rechte einfordern. Die Unterbringung der Geflüchteten weg von der sonstigen Bevölkerung, teils hinter Zäunen, dient dazu, die Geschehnisse in diesen Lagern unter Verschluss zu halten. Es dient dazu, die Solidarität zwischen Menschen zu verunmöglichen und weitgehend ungestört Personen zu unterdrücken, deren Anwesenheit dem deutschen Staat ein Dorn im Auge ist. Und wenn diese Menschen sich dann gegen diese Repressionen wehren, tritt die Polizei als Staatsgewalt auf und versucht, diese Menschen durch Festnahmen und Kontrollen einzuschüchtern. Da bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Es reicht. Diese Lager gehören abgeschafft, genauso wie die dafür verantwortliche Regierung und die dazugehörige Staatsgewalt. Genauso wie diejenigen Konzerne und dieser Staat, die mit ihren Rüstungsexporten durch sogenannte Freihandelsabkommen und vermeintliche Investitionen dafür verantwortlich sind, dass Menschen vor Hunger und Kriegen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Es ist die Verantwortung von uns allen, der gesamten in Deutschland lebenden Bevölkerung, sich diesem Unrecht bewusst zu werden und endlich etwas dagegen zu tun.
Wegen diesen Sätzen und anderen Vorwürfen wie Werfen von Polizeikräften mit Steinen wurde im ungarischen Gericht gegen Ahmed Hamad wegen Terrorismus Klage erhoben. Obwohl all diese Vorwürfe nicht bewiesen werden konnten, bekam Ahmad trotzdem eine Haft für 7 Jahre plus die 2 Jahre, die er während der Gerichtsverfahren im Gefängnis verbracht hat. Ahmad hat seine Frau und Tochter in Zypern gelassen und ist in die Türkei gefahren, um seine Eltern auf ihrem Fluchtweg nach Europa zu helfen und unterstützen. Seine Eltern mussten aus Syrien flüchten, wo alles zu Asche und Staub geworden ist. Ahmad ist einer der 11 Personen, die am 15. September 2015 in Röcska, eine ungarische Stadt, nach Ausschreitung mit der Polizei festgenommen wurden. Die Ausschreitung kam da zustande, weil die ungarische Polizei die Grenze vor den ankommenden Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Deutschland und andere Länder dicht gemacht hat. Die Polizei ist da mit eindeutig Gewalt gegen die Flüchtlinge vorgegangen. Dazu erzählt uns Shaban Hamad, Vater von Ahmad, wie die Polizei sie in die Tappe fallen gelassen hat, da sie die Grenze durchtreten, um einige von ihnen festnehmen zu können.
Als wir im Wald gewartet haben, kam die Ansage, dass es jetzt möglich ist, die Grenze durchzutreten. Wir sind wieder Richtung Zaun gelaufen. Die Polizei stand 20 Meter weit von uns. Meine Frau und ich haben unsere Enkelkinder getragen. Und meine Schwiegertochter hatte ihr Baby an Brust. Plötzlich habe ich einen Schlag auf das Ohr bekommen und bin bewusstlos geworden. Wir haben dann festgestellt, dass sie uns in dieser Falle tappen lassen wollten. Dadurch können sie dann diese erste Gruppe, die Grenze durchgetreten ist, festnehmen und wegen Terrorismus verurteilen wollen.
Der Vater wurde auch ins Gefängnis geliefert. Nach Monaten in der Haft wusste er, dass auch seine Frau und sein Sohn Ahmad verhaftet worden sind. Die Frau ist in einem Flüchtlingslager und Ahmad in einem anderen Gefängnis. 10 Monate später wurden alle bis Ahmad freigelassen. Gegen Ahmad wurden Anklagen wegen Terrorismus, Werfen von Polizei mit Steinen, Aufruf gegen Polizei und illegaler Durchtritt der Grenze erteilt. Das ungarische Gericht hat die Anschuldigungen nicht beweisen können. Trotzdem hat es während aller Verfahren von November 2016 bis zum 14.03.2018 auf diese Anschuldigungen beharrt. Im letzten Prozess wurde die 7 Jahre Haft bestätigt. Mit diesem ungerechten Urteil von 7 Jahren plus die vorher 2 Jahre Haft wollte man ein Abschreckungsbeispiel schaffen, obwohl es gegen jegliche Moral und menschliche Werte verstößt.
Ja, es ist tatsächlich, in Ungarn ist dieser Terrorparagraf sehr unklar formuliert. Mhm. Und es ist natürlich eine politische Entscheidung, wie man das auslegt.
Ja, noch ein O-Ton von einer Unterstützerin von Ahmed H. hier bei SAM hat von der Common Voices Redaktion nochmal zusammengetragen, was in der letzten Woche passiert ist. Man kann es überschreiben mit Ungarn behält seinen Terroristen, denn letzte Woche wurde in Ungarn genau in Szeged das Urteil gegen Ahmed H. bestätigt, das haben wir eben gehört. Es gibt allerdings einen Unterschied. Statt zu 10 Jahren Haft, wie es vorher hieß, gibt es nun 7 Jahre Haft plus 2 Jahre, die ja schon in Urhaft saß. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurden letzte Woche gehalten. Das Urteil wurde wenig später dann gefällt und fällt in die Hochphase des Wahlkampfs in Ungarn für die Parlamentswahlen. Die finden am 8. April statt und gleichzeitig auch noch einen Tag von ungarischen Nationalfeiertag. Der Richter hatte sich scheinbar entschieden, seine Karriere nicht aufs Spiel zu setzen, indem er in der Urteilsbegründung in großen Teilen einfach der Anklage gefolgt ist. Seine zum Abschluss verlesene Begründung berücksichtigt schlicht und ergreifend keins der Argumente von den Verteidigern von Ahmed H. Die etwas geringere Strafe kam dadurch zustande, dass Ahmed H. nachweislich die wütende Menge versucht hatte zu beruhigen.
Das zu unseren Antifa-News für diesen heutigen 22. März zu hören in unseren tagesaktuellen Magazin. Wenn ihr euch unabhängig von unseren Sendezeiten die Antifa-News anhören möchtet, dann findet ihr diese auf freie-radios.net zum Nachhören, Runterladen oder vielleicht auch zum Teilen. Und die nächsten neuen Antifa-News, die hört ihr wie jeden Donnerstag das erste Mal um 9 in unserem Morgenmagazin.